Mission in einer postchristlichen Gesellschaft. Dies ist die Episode Nummer 9. Das Thema: ein Shalom-Host werden. Es geht um einen Leitungsstil des Hostings, der Gastgeberschaft. Und gemeint ist damit weniger jetzt das eigene Haus oder die eigene Wohnung öffnen, das ist auch alles möglich, aber es geht mehr um eine mentale Haltung. Es geht um eine bestimmte Art der Leitungsatmosphäre und auch eine bestimmte Art der Prozessbegleitung, wie geleitet wird. Zunächst einmal möchte ich kurz rekapitulieren, was uns bis zu diesem Punkt wichtig geworden ist. Es geht darum, dass wir ein Missionsverständnis finden, das nicht nach Dominanz strebt, also was nicht mit Wissen und Macht auftritt. Es ist eine pilgernde Grundhaltung, auf dem Weg sein, lernend sein, minderheitlich sein. Und es geht eben nicht um Eroberungspläne und auch nicht um Zielmargen oder so etwas Ähnliches. Das Ganze gehört Gott, also der Blick auf das Ganze und auch der Zugriff auf das Ganze. Das heißt, jegliche Art von Missionsverständnis, was so einen Unterton des Totalitären hat, lehnen wir ab oder möchten wir nicht in diesem Sinne vertreten, sondern wir begnügen uns mit Fragmenten, mit Ausschnitten, mit kleineren Teilen, wo wir unser Christuszeugnis mit einbringen und leben können. Der Gedanke ist also, immer vom Kleinen her zu denken und dann größer zu werden, aber nicht mit Zwang oder mit so übertriebener Absicht unbedingt groß werden zu wollen. Wenn es sich ergibt, dass Dinge sich ausweiten, das ist sehr schön, aber es muss nicht zwingend sein. Die Energie kommt aus dem Inneren, wie bei einem Samenkorn, was sich entfaltet und dann ausweitet. Es geht nicht darum, übergriffig zu sein und es geht auch nicht darum, andere Menschen zu bedrängen, sondern eher etwas vorzubilden, ein Vorbild des Neuen zu werden, einen Vorgeschmack zu liefern, wie Gott sich etwas vorstellt und nicht in Perfektion, nicht im Sinne von wir könnten als Menschen das alles jetzt schon realisieren, sondern eher als Idee, als etwas Zeichenhaftes, als etwas Hoffnungsvolles, worauf wir zugehen und wozu wir andere Menschen einladen. Es geht also um kleine, freundliche, friedfertige Gegenkulturen, wenn wir überhaupt diesen Begriff Gegenkultur verwenden, aber manchmal ist der schon treffend, wenn du in einem Kontext, ob es an deiner Arbeitsstelle ist oder ob es im Familienumfeld ist, eher in einem zynischen Kontext lebst oder arbeiten, wirken musst, dann kannst du es zum Beispiel erleben, wie durch Sprache andere Menschen oder auch du selbst abgewertet werden. Und eine Gegenkultur zu leben heißt, dass man eben nicht zynisch, nicht negativ, sondern wahrhaftig und positiv und lebensfördernd redet und sich verhält. Vieles von dem, was mich die letzten Jahre inspiriert hat, kommt aus dem eher säkularen Bereich oder teilweise auch von anderen religiösen Traditionen. Und das ist ja sehr wertvoll, davon zu lernen und dann Konsequenzen für den eigenen christlichen Glauben zu ziehen. Vier Stichworte oder vier Quellen, Materialpools möchte ich dir nennen. Das erste, Margaret Wheatley, spricht von Islands of Sanity. Das ist sehr, sehr spannend. Sie ist soziale und politische Aktivistin und spricht darüber, wie es möglich ist, bei einem frustrierenden Weltverlauf, wo viele Dinge auch negativ und destruktiv sind, trotzdem positiv aktivistisch zu leben. Und den Begriff, den sie verwendet, ist Islands of Sanity, also Inseln der mentalen, der geistigen oder auch der spirituellen Gesundheit. Sie sagt, es ist wichtig, dass man mit Menschen zusammenkommt, die ähnliche Werte vertreten oder ähnliche Werte teilen und mit dieser Gemeinschaft zusammen als einer schützenden Gemeinschaft sich dann beispielsweise gesellschaftlich, je nachdem, wo man das für wichtig findet, engagiert. Ein zweites Stichwort ist die Theorie U von Otto Scharmer. Die hast du sicherlich irgendwo schon mal gehört und die kann man auf viele verschiedene Bereiche anwenden, wenn es um diese Prozessdynamik geht, wie man durch innere mentale Prozesse durchgeht, um auch in Kontakt mit diesem inneren kreativen Zentrum zu kommen, was Menschen in sich drin haben, was aber häufig verschüttet ist. Anhand dieser Materialien kann man lernen, wie man Gespräche in die Tiefe bringt, also wie man gedankliche Abwehrmuster ja durchbricht, das klingt zu aggressiv, sondern eher umschifft, also dass Menschen nicht in Endlosschleifen drin bleiben, wie auch Gefühlsverweigerung aufgeweicht werden kann und Menschen eher offener werden, innere Blockaden gelöst werden können. Und da geht es nicht speziell jetzt um Gebet oder irgendetwas Christliches, überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, wie Menschen mit dieser inneren Lebensenergie in Kontakt kommen, wie sie neue Ideen bekommen, wie sie Fantasie für die Zukunft bekommen und aus dieser inneren Kraft heraus gemeinschaftlich Dinge angehen und verändern wollen. Ein drittes Stichwort: dialogisches Denken, überhaupt die Kraft des Dialogs. Häufig wird das ja sehr verflacht dargestellt im Sinne von, okay, man muss einfach ein Gespräch führen und miteinander reden. Aber dahinter steckt viel mehr. Das ist richtig eine Lebenshaltung. Das ist ein Weltverständnis. David Bohm ist da eine herausragende Pionierfigur. Es geht um gelingende Kommunikation, wie man aufeinander hört und im Aufeinanderhören auch die eigene Wahrnehmung verändert. Also es geht um Grundhaltung, die Haltung des Lernens, es geht um radikalen Respekt gegenüber anderen Sichtweisen. Überhaupt geht es um die Offenheit für andere Perspektiven, um eine erkundende Herzenshaltung. Das sind alles Bereiche, auch das ist kein christlicher Hintergrund, aber es lässt sich sehr viel lernen davon, wenn wir über die Kunst des Hostings sprechen, also ein Shalom-Host zu werden. Ein viertes Stichwort betrifft genau diese Begrifflichkeit. Art of Hosting, also die Kunst der Gastgeberschaft, ist eine Bewegung, die es jetzt einige Jahre gibt, relativ neu. Und da geht es darum, wie man Gesprächsräume öffnet und dass Gespräche so geführt werden, dass sie nicht oberflächlich, nicht belanglos sind, sondern dass sie Menschen so berühren, dass sie bedeutsam sind. Großartig und spannend. Und wenn man über die Kunst des Hostings spricht, damit ist häufig in Verbindung Facilitation, wie man ein Facilitator wird, und das meint jetzt nicht Hausmeister, ein Facility Manager, sondern ein Facilitator, das wird häufig übersetzt mit Prozessbegleiter, ist jemand, der anleitet, wie Menschen durch mentale Prozesse oder auch durch spirituelle Prozesse hindurchgeleitet werden können. Nicht nur einzeln, sondern gerade auch als Gruppe. Also in dieser Kombination Hosting und Facilitation entsteht diese Kombination, wie Räume geöffnet werden. Und das ist nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, einfach Moderation. Weil Moderation ist häufig eine Sichtweise von außen, die neutral bleibt, die versucht, die verschiedenen Sichtweisen in der Gruppe zu begleiten, aber sich ein bisschen eher rausnimmt aus dem Geschehen. Bei Hosting, bei Facilitation geht es darum, dass man selbst Teil des Geschehens wird, ohne direktiv zu führen. Das ist spannend, da werden wir ein bisschen zu schleifen gleich zu drehen, wie sich das in Bezug auf die christliche Sichtweise anwenden lässt. Also nochmal zum Stichwort Hosting. Es geht darum, Räume zu öffnen, aber sie nicht nur zu öffnen, sondern sie auch zu kultivieren. Es geht um Werte, um Atmosphäre, um eine Gesprächshaltung. Es geht um Ressourcen, die wir uns gegenseitig zur Verfügung stellen können. Und letztendlich sind wir selbst als Menschen die Ressource für diese Prozesse, die wir gemeinsam durchlaufen können. Wenn wir also über die Kunst des Hostings sprechen, ein Shalom-Host zu werden, dann geht es um eine Shalom-kultivierende Leitung, um eine gastgebende Leitung, damit Shalom-Räume entstehen können, aufgespannt werden können und Menschen darin inspiriert werden und Energie bekommen. Vor circa 2 oder 3 Jahren bin ich auf ein Buch gestoßen, das einfach nur Host heißt. Es ist von Mark McCargo. Ich habe es in die Literaturliste geschrieben auf der Website zu diesem Podcast. Es geht um 6 Grundhaltungen oder auch sowas wie Rollen, die man in dieser Leitungsdynamik, wenn es um Hosting-Leitung geht, einnimmt. Und das kann man lernen. Also man kann diese Haltung verstehen und man kann bewusst üben, dementsprechend diese Rolle eines Hosts zu übernehmen. Und genau darum geht es ja jetzt in dieser Episode, dass wir dieses Themenfeld umkreisen. Ich skizziere dir gerade mal diese 6 Tätigkeiten, die in dem Buch beschrieben werden. Das erste: Initiator, ein Initiator, jemand, der selbst anfängt, der nicht wartet auf andere, der sich nicht in zweiter Reihe versteckt, sondern der selbst sagt, lass uns einen Raum öffnen, also in unserer Sprache ein Shalom-Zelt aufspannen. Jemand wird initiativ, jemand beginnt das Gespräch, jemand reagiert positiv, jemand geht freundlich auf andere zu oder bringt Menschen zusammen. Das ist ein Initiator. Und das gehört dazu. Es braucht jemand, der anfängt, also im Bild des Wurfzeltes, es braucht jemand, der dieses Zelt aufspannt. Zweite Rolle, Inviter. Jemand, der Leute einlädt, ein Einlader, eine Einladerin. Jemand, der Leute begrüßt, wenn sie kommen. Der bewusst sie in Empfang nimmt, der sich darüber freut, wenn sie auf eine Einladung eingehen. Das dritte Stichwort, Space Creator. Jemand, der Räume öffnet. Räume öffnen bedeutet nicht nur eine Tür aufhalten oder zeigen, wie der Raum ist, in dem man sich trifft, also alles bildlich jetzt auch, weil es geht ja um Gesprächsräume, es geht um Beziehungsräume, sondern Räume öffnen bedeutet auch, Signale zu geben, dass jemand willkommen ist, dass jemand angenommen ist, dass jemand sich entspannen kann, dass jemand sich wohlfühlen kann und dass er oder sie sich nicht fremd fühlen müssen. Also so wie wenn man Gäste hat und ihnen sagt, fühl dich wie zu Hause. Das vierte Stichwort, Gatekeeper. Jemand, der die Zugänge schützt. Und auch das ist wichtig. Also ein Shalom-Raum ist nicht ein beliebig offener Raum, wo jeder einfach reinplatzen kann, sondern dieser Raum, dieser vertrauensvolle Beziehungsraum muss geschützt werden. Man kann das sich leicht vor Augen führen, wenn man bei Zoom-Meetings erst einmal durch den Anfangscheck durch muss, dass man sich denn einwählen kann oder dass man eingelassen wird in diesen digitalen Raum. Ein Gatekeeper behält den Überblick, wer den Zugang hat zu diesem Raum. Und das heißt nicht, dass Leute ausgegrenzt oder ausgesperrt werden, sondern es geht darum, dass die Gruppe weiß, sie ist geschützt. Es kann nicht einfach jemand reinplatzen, der nicht zu diesen Grundwerten gehört oder sich auf diese Grundwerte des Shalom einlassen möchte. Fünftes Stichwort, ein Connector. Jemand, der andere in Kontakt bringt. Der Beziehungsraum entsteht ja zwischen Menschen, inmitten und dazwischen. Und damit überhaupt etwas entsteht und Menschen nicht isoliert nebeneinander stehen, braucht es diese Brücken. Es braucht Verbindung. Menschen können natürlich von alleine aufeinander zugehen, aber manchmal gibt es eine Atmosphäre, wo es so viel Scheu gibt, da braucht es jemand, der bewusst Kontakte herstellt, der vielleicht Gespräche initiiert, der Leute miteinander in Verbindung bringt. Und genau das tut ein Connector. Jemand, der Kontakte herstellt. Und das letzte, das sechste Stichwort, Co-Participator. Jemand, der sich auch selbst beteiligt. Also nicht jemand, der abseits steht und nur beobachtet, wie hinter einer Glasscheibe in einem Verhörraum beispielsweise, sondern jemand, der selbst mit im Geschehen ist. Es geht also nicht um ein distanziertes Betrachten des Geschehens, sondern jemand ist selbst mit dabei und wandert umher im Beziehungsgeschehen. Er guckt auch mal oder sie guckt auch mal bei der Küche vorbei und ist sich für nichts zu schade. Also es geht darum, dass jemand selbst beteiligt ist und nicht auf so einer Meta-Ebene nur Prozesse moderiert, also wenn man es jetzt ein bisschen kritisch formulieren würde. Es geht also nicht um eine distanziert neutrale Moderation, aber es geht auch nicht um eine direktive Führung, sondern es geht darum, dass der Raum geöffnet und kultiviert wird. Ein Gastgeber, eine Gastgeberin hat eine dynamische Rolle. Er oder sie geht umher. Manchmal muss man bewusst den Fokus auf sich ziehen, also sich in einen Lichtkegel stellen, damit man diese Anfangskultur definiert. Also wenn zum Beispiel ein Gastgeber sagt, bitte alle mal herhören und dann eine Anfangsansage macht. Dann aber nimmt man sich wieder zurück, mischt sich unter die Leute, ist in Einzelgesprächen vertieft. Es geht nicht um eine permanente Selbstdarstellung auf der Bühne. Und manchmal geht man auch ein bisschen zur Seite, um das Gefühl für die ganze Gruppe zu bekommen, also ein bisschen einen Überblick zu bekommen, um dann sich wieder bewusst in die Gruppe hineinzubegeben. Oder es kann auch sein, im Bild gesprochen, dass man sich mal in der Küche aufhält oder guckt, ob die Toiletten in Ordnung sind, also dass man Ressourcen bereitstellt, ob genug zu trinken da ist, ob alle Leute mit Essen versorgt sind. Auch das ist die Aufgabe eines Gastgebers, einer Gastgeberin. Und eben habe ich schon das Stichwort Facilitator auch noch reingebracht. Das ist jemand, wenn man es ganz eng gefasst nimmt, diesen Begriff, jemand, der für die Ressourcen sorgt, damit dieser Raum Gestalt gewinnen kann. Aber ich habe es eben schon erwähnt, im deutschen Bereich wird es eher und treffender übersetzt, und das ist der Sinn dann auch dieses Begriffes, dass es eine Prozessbegleitung ist. Hosting ist so etwas wie ein Raum öffnen, und dann die Kultivierung des Raumes ist Facilitation. Und auch dazu gibt es inzwischen eine säkulare, super inspirierende Bewegung mit viel Material, was inzwischen auch auf Deutsch übersetzt ist. Mit diesen Gedanken und Inspirationen lass uns ein bisschen weitergehen in Richtung Shalom-Räume, also eine christliche Perspektive auf diese Thematik des Hostings zu bekommen. Die Frage ist, wie entstehen Shalom-Räume? Wie beginnen sie? Sie entstehen ja nicht einfach irgendwie so. Also mal erlebt man das und ist ganz überrascht, wie positiv plötzlich vertrauensvoll, inspirierend und aufbauend Begegnungen sein können. Und manchmal denkt man, warum ist das diesmal nicht passiert? Und worauf ich hinaus will, ist, man kann es lernen. Es passiert nicht einfach nur zufällig oder automatisch oder dass man denkt, das wird schon irgendwie so, sondern man kann lernen, sich mental darauf einzustellen, darauf vorzubereiten. Man kann es initiieren, wenn eben Resonanz auch von anderen Personen da ist. Und insofern ist es absichtsvoll. Es ist nicht manipulativ, weil Menschen ja Bereitschaft dazu zeigen müssen, dass solche Arten von Beziehungs-Shalom-Räumen entstehen. Aber es braucht jemand, der es initiiert. Und das möchte ich mit dir ein bisschen weiter angucken. Ich habe verschiedene Schritte, die ich gerade mal so schnell durchgehe, jetzt nicht als Konzept, sondern nur als Gedankenanregung. Schritt Nummer 1. Wenn wir über einen christlichen Shalom-Raum reden, dann ist das allererste, Christus ist der Gastgeber. Er selbst ist ein Shalom-Raum als Person. Gott ist ein Geschehen in Beziehung. Vater, Sohn und Geist, das sind gewissermaßen Begriffe, aber letztendlich meinen sie ein Beziehungsgeschehen in Gott, wie Gott gegenseitig in Relation mit sich selbst steht, und diesen Raum öffnet er für uns. Christus hat diesen Raum für uns geöffnet. Wenn wir also die neutestamentliche Begrifflichkeit in Christus sein, wir finden das besonders bei Paulus, wenn wir das nehmen, dann können wir uns das richtig als einen Raum vorstellen. Wir ruhen in Christus, wir sind eingeladen, durch Christus die Tür hineinzugehen, und mental oder spirituell ruhen wir in dem, was Christus vollbracht hat. Wie er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, es ist geschehen in seiner Person, sein Werk ist vollendet, und wir können in diesem Werk Christi ruhen, also in dem, was er für uns getan hat. Und damit werden wir eingeladen, in den Beziehungsraum, den Gott lebt, mit hineinzukommen, in diese Art von göttlicher Beziehungsgemeinschaft. Als Schritt 2 bedeutet es, dass ich aus diesem Kontakt, aus diesem lebendigen Kontakt zu Christus, meinen Innenraum kultivieren kann. Wenn wir also unsere Seele eher als Garten verstehen, dann ist es gut, das zu kultivieren. Es gibt Seelenhygiene auch, wo man sagt, ich muss da bestimmte Dinge für mich in Ordnung bringen, mich innerlich sortieren. Es gibt Entfeindungsprozesse, dass ich gedanklich permanent nicht anderen unterstelle, sie wären mein Feind oder sie würden gegen mich sein, dass ich da nicht in so innere Abwärtsspiralen hineinkomme, sondern dass ich Gedanken, Gefühle sortiere und mich nicht davon gefangen nehmen lasse. Und das ist immer dann möglich, und das bedeutet dann beten, dass ich in Christus ruhe und dass ich aus der Wahrheit, die durch Christus in mein Leben hineingekommen ist und über mein Leben ausgesprochen wird, aus dieser neuen Wahrheit, aus dieser neuen Identität in Christus heraus, mein ein bisschen verworrenes oder manchmal auch ein durcheinander gekommenes Innenleben zum Guten kultiviere. Dass also mein Inneres selbst zu einem Shalom-Raum wird. Spannend dann Johannes 7, wo Jesus über den Heiligen Geist in uns spricht, dass er sagt, aus der Mitte unseres Lebens kommt diese Quelle heraus, dass der Geist Gottes in uns wohnt, dass der Geist Gottes uns erfüllt, wie Christus gesagt hat, dass er uns den Geist senden wird, wenn wir uns an seiner Person ausrichten. Auch, dass das Wort Gottes in uns wohnt und dass also eine innere spirituelle Quelle in unserem Leben, also bis in unseren Körper hinein entsteht durch die Gnade Gottes. Das ist geheimnisvoll. Auch wenn Jesus in Johannes 4 mit der sogenannten Samariterin am Brunnen spricht, dann redet er davon, dass er ihr lebendiges Wasser geben wird, das in ihr zur Quelle wird. Das ist doch ein super spannender Gedanke. Aus dem Wasser heraus, was Jesus gibt, wird eine Quelle in unserem Inneren, woraus dann wieder neues lebendiges Wasser für andere Menschen herausquillt. Es geht also darum, dass ich aus dem Ruhen in Christus selbst zu einem offenen Innenraum werde, zu einem Shalom-Raum, der über mich hinausgeht. Er ist nicht auf meinen Körper bezogen, eine Shalom-Atmosphäre wie ein Kraftfeld. Und man würde dann in der deutschen Sprache vielleicht sagen, das ist ein Mensch mit einer angenehmen Ausstrahlung oder in dessen Umgebung fühle ich mich wohl und geschützt. Das heißt, man kann das sehr wohl spüren, welche Atmosphäre vom Leben eines Menschen ausgeht, also ein innerer Shalom-Raum, der aber dann über mich hinausgeht, atmosphärisch, und das täglich wie ein Kraftfeld durch Gebet, durch Leben im Wort Gottes, durch das Wirken des Geistes aktiviert wird oder neu begossen wird und wächst und wieder neue Kraft bekommt, wenn wir in dieser Gärtnersprache bleiben. Schritt Nummer 3. Aus dieser inneren Shalom-Atmosphäre kann ich in Kontakt mit anderen Menschen kommen. Und ich kann dann spüren, ob da eine Resonanz ist, wie Begegnungen verlaufen. Es können flüchtige Begegnungen sein, punktuell, ganz kurze Begegnungen, aber es können auch längere Gespräche sein, es können wiederholte Gespräche sein, manchmal sogar wortlose Zeiten, wo man sich eher nonverbal dann versteht. Und Shalom-Räume sind Beziehungsräume, in denen tiefere, vertiefende Begegnungen stattfinden. Gespräche, die stärker in die Tiefe gehen. Natürlich kann man auch Smalltalk machen und oberflächlich ein paar Witze austauschen. Es geht jetzt nicht um eine schwere Ernsthaftigkeit. Aber die Frage ist, gelingt wirklich eine Begegnung? Fühlt man sich vom anderen wahrgenommen? Nimmt der andere einen wahr? Kann man sich öffnen? Kann man über Dinge reden, die einem wichtig und wertvoll sind? Das kann man nicht erzwingen, es braucht eine beidseitige Offenheit, aber es braucht auch jemand, der die Initiative ergreift, also jemand, der gewissermaßen zu einem Gastgeber, einer Gastgeberin in einem Gespräch wird und durch interessierte Fragen, durch achtsames Zuhören den Gesprächsraum öffnet. Es geht nicht darum, sich einer anderen Person aufzudrängen oder sie zuzutexten, sondern es braucht ein Gespür für die Resonanz, ob da eine Offenheit besteht, in mehr Tiefe hineinzugehen. Und das Spannende dabei ist, das ist nicht per se ein christliches Geschehen. Das kann man auch im säkularen Bereich lernen, also wie so ein Friedensgeschehen, wie so ein Versöhnungsgeschehen möglich ist, wie Menschlichkeit in Beziehungen lebt, Humanität, Achtsamkeit und viele andere Begriffe könnte man an dieser Stelle nennen. Schritt 4, und damit wird es jetzt stärker christlich. Die Frage ist, soll so etwas wie ein christusorientierter Shalom-Raum entstehen? Ein Shalom-Nukleus, dass der gebildet wird mit 2, 3 oder 4 oder 5 Personen, je nachdem, Minigruppen zu bilden. Ein Christus-Wir. Und die Zusage ist da, wenn wir uns im Namen Christi treffen und uns auf ihn fokussieren, dass er in unserer Mitte präsent ist, präsent wird, sich als präsent ereignet. Damit Shalom-Räume ein bisschen mehr Stabilität bekommen, ich hatte das früher erwähnt, man kann sie nicht wirklich festhalten und verwalten, aber sie können ein bisschen mehr Stabilität bekommen, indem Menschen sich auf Werte einigen, auf Regeln, auf gute Regeln, eine gewisse Abmachung treffen, eine Bündnisstruktur, was ihnen wichtig ist und worauf sie sich konzentrieren wollen und was sie nicht immer wieder neu diskutieren möchten. Also eine positive Grundlagenkultur, sich darauf zu einigen. Und dann fängt an, ein Shalom-Raum eine gewisse Art von Stabilität zu bekommen. Solche Werte wären dann, man möchte sich vertrauen, man ist verschwiegen, man möchte ehrlich sein, man möchte nicht doppelbödig reden, man möchte sich aufmerksam einander zuwenden. All solche Werte fördern die Kraft und die Energie eines Shalom-Raumes. Aber, auch das muss man sagen, nicht jedes Treffen ist automatisch ein Shalom-Raum. Es gibt so etwas wie eine Rahmenstruktur, aber auch, wenn man sich trifft, je nachdem in welcher mentalen Haltung man sich trifft, kann es jederzeit oberflächlich und belanglos werden. Schritt Nummer 5. Wenn aus so einem kleinen Nukleus, einem Shalom-Kern, wo Leute sagen, wir haben Resonanz miteinander, etwas sich ausweitet, dann entsteht so etwas, wir können es nennen, eine Christusgruppe. Egal welchen Begriff du dafür hast, Basisgemeinschaft, Zellgruppe. Aber achte darauf, dass es nicht ein Begriff ist, der gar nichts aussagt. Es geht letztendlich um eine christusorientierte Kleingruppe. Und die Erfahrung ist, eine Gruppengröße von 8, höchstens 12 Personen, häufig nur 10 Personen, reicht aus und kommt dann schon an ihre Grenzen. Online machen wir das nur mit 7 Personen, damit man sich am Bildschirm wirklich auf alles konzentrieren kann und nicht durch die verschiedenen Signale überfordert ist. Interessant ist doch, dass Jesus 12 Jünger und nicht mehr ausgewählt hat, also in seinem inneren Kreis. Er hat einen ganz kleinen Kreis von Johannes, Jakobus und Petrus, aber drüber hinaus dann war es ein Zwölferkreis. Natürlich war da die Symbolik drin, dass es um 12 Stämme geht, dass es um ein neues Volk Gottes geht, eine neue Welt, wo er herausruft und gleichzeitig auch die alten guten Traditionen aufnimmt und sie anfängt an manchen Stellen zu modifizieren. Die hebräische Zahl 12 betont die Vollheit. In dieser Gesamtheit hat es eine Dynamik. Sobald es mehr als 12 werden, entstehen Untergruppen. Aber solange es 12 oder vielleicht auch nur 10 oder 8 Personen sind, kann sich das Ganze noch als eine Gruppe verstehen. Und damit möchte man jetzt am liebsten einen Schritt 6 und einen Schritt 7 machen, nämlich kann man das Ganze auch in größeren Gemeinschaften hinkriegen, also diese Atmosphäre des Shalom. Natürlich braucht es auch christlich größere Gemeinschaften, damit es öffentlich wird, wenn man sich in einem Gebäude trifft, wenn es offizielle Veranstaltungen gibt, wo Leute einfach kommen können, ohne zu irgendetwas verpflichtet zu werden oder vereinnahmt zu sein, einfach nur zugucken können. All das ist wichtig, damit auch der christliche Glaube in der Gesellschaft öffentlich gelebt wird. Aber mit dieser Fragestellung der Shalom-Dynamik muss man, glaube ich, auch eingestehen, also mir geht es in meiner jetzt inzwischen langjährigen Praxis als Pastor so, dass es immer schwieriger wird, diese Kultur des Shalom aufrechtzuerhalten, wenn die Gruppe größer wird. Je größer eine Gruppe wird, entsteht dann ein Bühnengefälle. Oder es gibt dann nur noch, also plus minus so eine Daumenregel, die sogenannte Pareto-Regel, nur noch 20%, die sich engagieren, die ein Programm vorbereiten und 80% sind dann eher Teilnehmende, Konsumenten im schlimmsten Fall, die einfach nur in Stuhlreihen sitzen und auf Aufforderung ein Lied mitsingen oder die Nachbarn begrüßen. Aber es ist nicht wirklich eine Beteiligungsstruktur, die da denn gelebt wird, wenn eine Gruppe größer wird. Die Tendenz ist, dass das Ganze denn in Richtung religiös-christliche Vorführprogramme geht, dass es Show-Effekte bekommt. Auch das mag ja in einer Kultur, in der wir leben, ganz sinnvoll sein, um Menschen für den christlichen Glauben zu interessieren. Aber diese elementare Shalom-Dynamik ist schwer aufrechtzuerhalten. Religion wird dann eher zu so etwas wie ein Amphitheater, eine Zuschauermentalität und es bekommt eine gewisse Marketingstruktur, manchmal auch eine Managementstruktur, jetzt im negativen Sinne, dass man Besucher managt, dass man Spendengelder eintreiben möchte, dass man sagt, wo genau die Leute nun hingesteuert werden, damit das System funktioniert. Also die Gefahr ist sehr groß, wenn Gruppen, christliche Gruppen größer werden, dass Leitung manipulativer wird, dass sie machtorientierter wird. Sie nennt es dann zwar dienende Leitung, aber häufig ist der Kommunikationsstil viel direktiver, als in einer kleinen Gruppe es irgendwie nötig wäre. In einer größeren Gruppe braucht es direktere Ansagen und manche tun das mit einer sehr massiven Autorität, die sie dann von ihrer göttlichen Berufung her ableiten. Das sind die Muster, die manche Leute dann Toxic Church nennen, also eine vergiftete Art von Kirchenstruktur. Manches erzeugt gewissermaßen strukturell systemisch Heuchelei, dass mehr Schein als Sein da ist. Man kann das alles tun und ich finde das an sich auch wichtig, dass Gruppen größer werden, aber man muss sich zumindest darüber im Klaren sein, dass größer nicht unbedingt besser bedeutet. Mir scheint es so, dass es einer der Gründe ist, weshalb Jesus mit einer kleineren Gruppe von Menschen gearbeitet hat, damit er wirklich diese Shalom-Kultur kultivieren kann, initiieren kann, multiplizieren kann, wie das denn seine Schüler später weitergetragen haben. Wenn wir also über größere Gruppen sprechen, dann muss man sich auch immer darüber im Klaren sein, Untergruppen entstehen immer. Es sind informelle Untergruppen, kleinere Gruppen. Und wenn diese kleineren, informelleren Beziehungsfelder nicht positiv gestimmt sind, entsteht schlechtes Gerede, so eine chronische Opposition in der Gemeinde, man redet dann beim Kaffee, was man doof findet, es entsteht manchmal eine vergiftete Sprache. Und das ist alles unglücklich und das kann man sehr schwer handeln in einer großen Gruppe. Wenn man aber eine große Gruppe vom Kleinen her denkt und dass es kleinere, shalom-orientierte Gruppen sind, eine aktiv kultivierte Christusgruppenstruktur, dann ist es durchaus auch möglich, in größeren Gruppen sich zu treffen. Von außen betrachtet sieht es wie eine große Gruppe aus, aber die Beziehungsstruktur ist die eines Netzwerkes von kleinen Gruppen. Und das ist auch möglich und das ist sehr spannend, in dieser Weise als Gemeinde dann größer zu werden. Und jetzt möchte ich dich dafür gewinnen, nochmal eine Stufe tiefer in der Reflexion zu gehen. Für mich ist das etwas ganz Wichtiges, aber vielleicht hast du es in dieser Form so woanders noch nicht gehört. Ich nenne es, die Mitte muss frei bleiben. Immer wenn Menschen sich in einer Gruppe versammeln, ob es nun kleiner oder ein bisschen größer ist, dann entsteht eine Gruppendynamik und Mitte hat mit Macht zu tun. Irgendetwas ist da, weshalb die Gruppe zusammenkommt, weshalb sie sich fokussiert, weshalb eine Gruppenidentität entsteht. Und das ist unsichtbar in der Mitte. Meine Formulierung, die Mitte muss frei bleiben, bedeutet, dass wir es bewusst anleiten müssen oder die Mitte schützen müssen, dass sie nicht mit unseren Vorstellungen besetzt wird. Ich erläutere das gleich ein bisschen genauer. Wofür soll die Mitte frei bleiben? Sie soll frei bleiben für den auferstandenen Christus. Er hat uns zugesagt, wenn wir uns in seinem Namen sammeln, und das ist nicht irgendwie ein Spruch, den man aufsagen muss, sondern wenn wir uns geistlich, mental auf ihn fokussieren, dass er mitten unter uns ist. Aber wie gelingt dieses mitten unter uns? Wie können wir den Raum dafür öffnen, dass dieses Christus-Energiefeld in unserer Mitte präsent ist? Und ich weiche jetzt schon ab, dass wir es nicht nur personal verstehen, denn es ist ein Energiefeld des Auferstandenen. Eben habe ich es schon kurz erwähnt. Jede Gruppe hat eine Mitte, etwas, worum sie sich sammelt, weshalb sie sich trifft, woraus ihre Identität entsteht, wie sie sich konstituiert. Deswegen ist es wichtig, über dieses Geschehen der Mitte nachzudenken. Und wenn wir über eine Christusgemeinschaft sprechen, dann ist eine christliche Gruppe nicht automatisch eine Gruppe, die die Mitte für Christus frei hält, sondern das muss aktiv angeleitet und geschützt werden, dieser Prozess, die Mitte freizulassen. Dietrich Bonhoeffer beschreibt in seinem ganz kleinen Heftchen Gemeinsames Leben, dass es einen Unterschied gibt zwischen seelischer und geistlicher Gemeinschaft. Seelische Gemeinschaft ist etwas, wo wir menschlich miteinander in Kontakt und verbunden sind, wo wir uns sympathisch fühlen. Da gibt es ganz viele Aspekte und ganz vieles, was in christlichen Gemeinden, in kirchlichen Gemeinschaften stattfindet, ist eine Art von seelischer Gemeinschaft. Er spricht dann aber davon, geistliche Gemeinschaft ist eine andere Art von Kategorie. Es bedeutet, dass Christus im positiven Sinne zwischen uns steht. Das heißt, wir können den anderen nicht verurteilen nach unserem Geschmack, so menschlich aburteilen, weder negativ noch positiv übertrieben loben, auf einen Sockel stellen. Denn Christus ist immer zwischen uns. Wir sehen den anderen mit den Augen Christi. Es ist ein freundlicher Blick auf den anderen, ein gnadenvoller Blick auf den anderen und umgekehrt auch, durch den anderen weiß ich, dass ich mich selbst gnadenvoll ansehen kann, gnädig sein kann mit mir. Eine geistliche Gemeinschaft hat Christus in der Mitte als Vermittler, als dynamische Mitte. Zum anderen komme ich also immer nur über Christus oder durch Christus hindurch. Christus steht im positiven Sinne immer zwischen uns. Oder noch anders formuliert, der Christus in mir grüßt den Christus in dir. Wir begegnen uns also über diese Christusverbundenheit und damit nicht mehr auf der vordergründig menschlichen Ebene, was ich gut oder doof finde an dem anderen. Das sind alles seelische Komponenten. Das Geistliche ist, dass ich den anderen als meinen Bruder, als meine Schwester in Christus wahrnehme und dementsprechend mich ihm oder ihr gegenüber auch verhalte. Auch in diesem Abschnitt möchte ich jetzt verschiedene Stufen durchgehen, wie es gelingt, die Mitte frei zu halten. Stufe Nummer 1, das ist eigentlich das offensichtlichste Egozentrierte. Menschen stellen sich selbst in die Mitte. Wie erkennt man das, wenn sie gekränkt sind und die Aufmerksamkeit immer auf sich ziehen, wenn sie neidisch sind und immer über ihre Bedürfnisse reden wollen, wenn sie gewisse Interessen verfolgen und immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung haben, also wenn sie den Eigennutz in die Mitte stellen. Man merkt das sofort in einer Gruppe. Eine Gruppe entsteht, wenn Menschen Vorteile sehen und sie zerfällt, wenn sie keine Vorteile mehr aus dieser Gruppenzusammenstellung haben. Das ist wirklich die irdischste aller irdischen Gruppenkonstellation, die man sich vorstellen kann, sehr ego-getrieben. Und selbst das findest du in Gemeinden, wo Menschen eine Art von Selbstzentriertheit leben. Das ist häufig der Grund, weshalb denn Kleingruppen, Hauskreise, wie auch immer, kaputt gehen, weil es gewisse Arten von Dominanzen gibt. Leute reden sehr viel, texten andere zu, sind beleidigt, sind neidisch. Und das sind ja unterschwellige Dynamiken. Und das steht dann unsichtbar in der Mitte und bestimmt die Gruppendynamik. Und wenn man sowas erlebt hat, kann ich Leute sehr gut verstehen, dass sie keine Lust haben auf Kleingruppenarbeit oder sich in einer Gruppe zu treffen, egal wie christlich der Anstrich ist. Eine nächste Stufe bedeutet, wenn nicht Menschen sich unsichtbar in die Mitte stellen, sondern wenn Themen in die Mitte gestellt werden. Und das können ganz fromme Themen sein. Es kann unsichtbar die Bibel in der Mitte stehen. Und man denkt dann, ja, aber das ist doch christlich, das ist doch richtig. Wir machen ein Bibelstudium und wir reden jetzt über den Bibeltext. Ja, das ist total gut und wichtig. Aber man kann die Bibel so analytisch lesen oder teilweise sogar rechthaberisch lesen, dass nicht Christus in der Mitte bleibt, sondern man dann über die biblischen Texte diskutiert und dann fängt das an abzunerven. Und man hat auch keine Lust drauf, so mit der Bibel zusammen zu arbeiten und die Bibel gemeinsam so zu lesen, dass es zum Schluss Sieger und Verlierer gibt. Es können auch, wenn Menschen nicht direkt in der Mitte stehen, aber Probleme oder Bedürfnisse in der Mitte stehen und dann gibt es sofort den Reflex, dass man jetzt darauf eingehen muss und dass man seelsorgerliche Hilfe geben muss. Alles gut und alles richtig, aber es kann eine Art von Dominanzdynamik bekommen, dass die Gruppe nicht mehr Christus in den Blick hat und dass man von Christus her hört, was sinnvoll ist zu tun oder zu sagen, sondern dass die Gruppe dann eine Art von Selbsthilfegruppe wird. Man fragt nicht mehr Christus, sondern man versucht nur noch auf menschlicher Ebene sich gegenseitig Ratschläge zu geben. Es kann sogar, so schräg wie es klingt, der Anspruch einer Gebetszeit in der Mitte sein, dass man eine bestimmte Vorstellung hat, wie zusammen gebetet werden soll, wie Fürbitte geübt werden soll, wie angebetet werden soll. Auch das kann so dominant sein, dass es gar nicht um Freiheit in Christus geht, sondern dass man dann eine bestimmte Form von Beten als richtig oder als falsch empfindet. Es kann sogar sein, dass die Gemeinschaft als Gemeinschaft zur Mitte wird, dass eine Gruppe dann sich selbst genügt, weil die Leute nett sind, und dann ist die Gruppe ein Selbstzweck geworden. All das kann noch mit christlichen Vokabeln kaschiert werden, aber Christus ist nicht mehr in der Mitte. Es kann sogar auch sein, dass der Auftrag, der christliche Missionsauftrag in der Mitte steht und dass eine Gruppe sich jetzt als Team versteht, eine Dienstverpflichtung hat. Auch das kann alles gut und richtig an sich sein. Aber wenn diese Aktivität für Christus so dominant wird, dass Christus selbst nicht mehr in der Mitte steht, dann fängt es an, eine Unwucht zu bekommen und eine falsche Dynamik anzunehmen. Die Rolle eines Hosts besteht also darin, darauf zu achten, dass die Mitte frei bleibt. Ich habe das für mich immer so ein bisschen bildlich vor Augen. Ich sehe so eine unsichtbar schwebende Leuchtkugel, wie ein Kugelblitz, sowas gibt es ja auch physikalisch, wo so ein Energiefeld in der Mitte entsteht. Und es geht darum, dass dieses Energiefeld nicht verdrängt wird. Es entsteht und entfaltet sich, es wächst, es nimmt zu an Energie, je mehr wir Christus fokussiert uns treffen und von ihm her hören, was sein Geist an Impulsen gibt. Vielleicht kennst du das Gebet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns aus Gnaden bescheret hast. Da denkt man, okay, wir müssten jetzt Jesus einladen, dass er unser Gast wäre. Aber das ist falsch herum. Jesus ist der Gastgeber und lädt uns ein, an diesen unsichtbaren Tisch, in diese Shalom-Dynamik hineinzukommen. Er ist der Friedensgeber, er ist der Friedensstifter. Und indem wir uns ihm zuwenden, fängt an, diese Shalom-Energie auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen sich zu entfalten. Und jetzt ein dritter Schritt, der dich vielleicht ein bisschen verwirren mag. Du kennst vielleicht diese Formulierung, Jesus in die Mitte stellen. Lasst uns Jesus in die Mitte stellen. Und wie gesagt, an sich ist es gut. Es geht um ein Christus-Energiefeld und wir halten die Mitte frei für Christus, den Auferstandenen. Aber manchmal gibt es eine Vorstellung, als kann man Jesus aktiv in die Mitte stellen, wie eine Figur, als würde er handhabbar sein. Und wenn man dann genau hinguckt, dann sind es unsere Vorstellungen von Jesus, die dann in der Mitte stehen. Wir haben also ein gewisses Wahrheitsverständnis, ein gewisses Bibelverständnis, ein gewisses Jesusverständnis und wir stellen unser Verständnis von Jesus in die Mitte. Und auch das kann uns dann wieder trennen und die Mitte ist nicht wirklich frei. Wir reden zwar davon, dass Jesus in der Mitte steht, aber es sind unsere Vorstellungen von Jesus, die in der Mitte stehen. Vielleicht verwirrt dich das jetzt gerade, aber das sind manchmal die Dynamiken, die so ganz fromm daherkommen und trotzdem dann die Mitte blockieren, denn wenn die Mitte belegt ist durch dein Jesusbild, also du stellst dein Jesusbild in die Mitte, deine Erwartung, wie Jesus in der Mitte sein soll und das verteidigst du denn vielleicht unbewusst mehr oder weniger, dann ist es nicht im eigentlichen Sinne der Auferstandene, weil der Auferstandene wandelt seine Gestalt. Er lässt sich von uns nicht handhaben und manipulieren. Das Einzige, was wir tun können, ist, diesen Raum freizuhalten und ein Gespür dafür zu entwickeln, wie dieses Energiefeld des Auferstandenen Christus interrelational zwischen uns entsteht. Und jetzt noch ein Schritt weiter, und das mag dich noch mehr verwirren. Jesus selbst hat sich dezentriert. Also immer wenn Jesus in die Mitte hineingestellt wurde von Leuten, hat er sich entzogen. Ich habe das schon an früherer Stelle mal angedeutet. Jesus beginnt als Gastgeber, aber dann verlässt er die Mitte. Also im Bild gesprochen, angenommen wir würden im Kreis sitzen und dann hat man so eine gestaltete Mitte, wo vielleicht eine Kerze ist oder ein Kreuz ist, also symbolisch für Jesus. Aber wenn Jesus der Lebendige anwesend ist, dann fokussieren wir uns am Anfang auf Christus. Also wir setzen uns ihm zu Füßen, um von ihm zu lernen und von ihm zu hören. Aber das Spannende ist, Jesus selbst geht raus aus der Mitte und setzt sich gewissermaßen bildhaft in den Kreis. Er gibt die Mitte wieder frei, dass wir uns mit seinen Augen sehen können, aber ohne dass er selbst die Sicht versperrt. Es ist doch spannend, im Neuen Testament zu lesen, als Leute gesagt haben, du bist der gute Meister, dass er gesagt hat, wieso ich? Gott allein ist gut. Also Jesus nimmt sich heraus und möchte nicht in dieser falschen Weise verehrt werden, dass er zu einer religiösen Figur wird. Immer wenn Menschen Jesus erhöhen wollten, hat er sich erniedrigt. Er ist zwar eingeritten nach Jerusalem, Hosianna der König, aber er ritt auf einem Eselfohlen. Er ist zwar am Kreuz erhöht worden, aber was war das für eine Stelle? Das war ein Schädelhaufen, das war der Müllberg draußen vor Jerusalem. Und er ist erhöht worden, aber nicht in dieser triumphalistischen Form. Er ist erhöht worden, indem er sich selbst herausnimmt. Also es ist eine umgedrehte Dynamik. Wir beginnen mit dieser Fokussierung auf Jesus, aber Jesus selbst geht aus der Mitte heraus, setzt sich in den Kreis, moderiert unsichtbar durch uns, durch eine Hosting-Dynamik, diesen inneren offenen Raum, in dem wir uns dann als Menschen in Christus begegnen können. Das ist sowas von geheimnisvoll. Ich möchte das mehr verstehen und auch mehr selber lernen und auch anleiten können, wie ich anderen das erkläre, wie diese Dynamik entsteht und wie wir sie gemeinsam multiplizieren können. Du erinnerst dich sicherlich auch an die Stelle Apostelgeschichte 1, die Himmelfahrt. Jesus fährt zum Himmel auf, so wird es dort beschrieben. Und in meiner Sprache jetzt würde ich sagen, Jesus entortet die Mitte. Die Jünger haben zwar immer hinterher geguckt und haben geguckt, wo ist Jesus, wo ist das Zentrum, wo ist die Mitte, wo ist unser Meister? Und er war weg. Er hat sich entortet. Und von dem Zeitpunkt an kann durch den Geist Christi überall eine Christusmitte entstehen, eine dynamische Christusmitte, das Energiefeld des Auferstandenen in dieser Form, dass wir beginnen mit der Fokussierung auf Christus, aber dann die Mitte von Christus selbst freigemacht wird, dass es eine direkte, menschliche, versöhnte, annehmende, achtsame Begegnung zwischen den verschiedensten Typen von Menschen geben kann. Und dadurch, dass Christus nicht mehr leibhaftig unter uns ist, kann diese Art von Christus vermittelnder Mitte überall entstehen, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln, zwei oder drei, inmitten und dazwischen. Das Geheimnisvolle, ich habe es ja schon an mehreren Stellen beschrieben, diese Mitte, diese Art von Mitte, diese vermittelnde Mitte, die ich versuche zu beschreiben, ist unsichtbar. Man kann sie nicht greifen, man kann sie nicht verwalten, man kann sie nicht handhaben. Genauso wie das Allerheiligste leer ist. Die Gegenwart Gottes, die Präsenz Gottes ist unsichtbar. Sie ist erfahrbar, es ist eine Art von Energiefeld. Man kann darauf verweisen, man kann es erleben, man merkt, irgendwas passiert in mir drin, irgendwas wird transformiert wie ein Magnetfeld, wo sich plötzlich die Eisenspäne in eine bestimmte Richtung ausrichten. Die Bundeslade, das Spannende ist, Gottes Stimme kam in der Mitte zwischen den beiden Flügeln der Engel. Also aus dem Nichts heraus kommt aus dieser Mitte zwischen der Heiligkeit der Flügel der Engel kommt die Stimme Gottes. Eine Quelle wie aus dem Nichts, ein Brunnen aus der Tiefe, ein Sternentor, was überall sich öffnen kann. Das ewige Leben ist nicht irgendwann. Es ist ein Energiefeld, was wir in diesem Jetzt parallel erleben können. In jedem Moment unseres Lebens kann dieses Energiefeld sich öffnen. Und es gestaltet sich durch zwei, drei und mehrere andere, die ähnlich in diesem Energiefeld unterwegs sein möchten, zu Christus hin, im Namen Christi sich versammeln. Das Spannende ist ja, das Energiefeld lässt sich kultivieren. Es zerfällt wieder, aber wir können es auch wieder neu initiieren und wir können es positiv gestalten. Wir können die Gastgebenden für dieses Christus-Energiefeld sein. Es hat mit einer inneren hörenden Haltung zu tun, mit Resonanzgespür. Es hat damit zu tun, dass wir andere Menschen achtsam behandeln, dass wir sie wirklich sehen, mit freundlichem, wohlwollendem Blick ansehen. Es hat damit zu tun, dass wir Christus in diesem guten Sinne verehren und von ihm lernen wollen. Meine neueste Formulierung für diese Art von Mini-Kleingruppen oder größeren Kleingruppen ist, sie sind eine Brennstoffzelle. Es ist wie diese chemisch-physikalische Reaktion, dass Energie aus den einfachsten Komponenten entsteht, Sauerstoff und Wasserstoff, dass Wasser dabei rauskommt, überhaupt nichts Umweltschädliches, kein Missbrauch der Natur oder was auch immer, sondern es geht darum, dass die zwei Komponenten, der Geist Gottes, ein Hören auf die Impulse des Geistes und das Wort Gottes, ein Hören auf die biblische Überlieferung, in dieser Kombination, in einem Christus-Wir, wenn Menschen Menschen gemeinsam es zusammenbringen, plötzlich ein positives Energiefeld, ein Energiefeld des Lebens entsteht. Aus diesen ganz einfachen Komponenten. Überhaupt nichts Großartiges, Spektakuläres, Eventorientiertes, wo man Leute mit permanent neu begeistern muss. Es ist so direkt vor unseren Augen, direkt in unserer unmittelbaren Nähe. Es ist dort, wo wir uns in Christus versammeln. Aber ich betone es nochmal, es muss angeleitet werden. Sonst sind Gruppen kränkelnd oder frömmelnd oder erstarrend christlich und nur weil man ein christliches Label draufklebt, nur weil man einen Text aus der Bibel liest, nur weil jemand sagt, lass uns jetzt nochmal zusammen beten, ist noch lange nicht dieses Christus-Energiefeld, das Energiefeld des Auferstandenen in der Mitte präsent. Und damit komme ich nach diesem langen Bogen zum Schluss dieses Gedankenganges. Die Frage ist, was ist die Gestalt von Kirche in Zukunft? Wohin wird sich das entwickeln? Nun, die christliche Religion als Institution wird vermutlich noch sehr lange leben. Institutionen leben immer sehr lange. Sie haben so viel Selbsterhaltungsenergie, dass sie irgendwie einen Weg finden, als Institution zu überleben. Aber das Christentum als Religion ist ja nicht wirklich das, worum es geht. Es geht doch um diese Dynamik, das Geschehen, dass Christus unter uns wohnt, dass unser Leben verändert wird, verwandelt wird zum Guten, dass wir einen alten Menschen ausziehen, dass wir in Christus neu geworden sind, dass wir auf dem Weg sind, von ihm zu lernen. All das ist das, worum es geht. Wo ist dieses elementare, innerste Energiefeld? Darum geht es. Und wenn Kirche das neu entdeckt, dann hat sie eine dynamische Zukunft. Die Gestalt wäre dann eher so etwas wie ein Wurzelwerk. Also ich mag dieses Bild von Rhizomen, so ein Geflecht von Wurzeln oder ein Pilzmyzel. Nun, das mögen vielleicht nicht alle positiv sympathisch empfinden, wenn es so pilzig in der Erde drin ist. Ein noch anderes Bild wäre Kartoffelknollen. Auch das ist ein bisschen sowas wie ein Netzwerk mit Knollen. Das finde ich spannend. Nun, das magst du nicht besonders inspirierend finden. Viele Leute reden im Bild gesprochen davon, das Christentum muss wie ein Mammutbaum sein. Es muss riesige Kornfelder geben, die geerntet werden und so weiter. Es braucht Expansionsziele. Wenn Leute mit Missionskonzepten unterwegs sind, dann rufen sie häufig solche Bilder ab. Aber was wäre es, wenn ein Missionsverständnis mit Kartoffelknollen verglichen wird? Die deutsche Symbolpflanze gewissermaßen. Etwas Erdiges, etwas Einfaches, eine kleine Verzweigung im Boden drin, etwas Alltägliches, etwas Normales. Es ist schlicht, es ist integriert in unser normales Leben. Was wäre, wenn ein Missionsverständnis eine solche Gestalt hat. Und wenn wir in diesem normalen Leben, nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag der Woche eine Idee davon leben, heilende Kulturen zu gestalten, Shalom-Räume aufzuspannen, in den Familien, Partnerschaften, Eltern und Kinder, in Firmen möglicherweise, wenn dafür eine Offenheit ist, mitten in einem Café, wenn ich mich mit jemandem zu einem Gespräch treffe beispielsweise, wo immer du unterwegs bist, wenn du mit einem Sportpartner zusammen Laufwege läufst, was immer dir einfällt, dort, wo menschliche Begegnungen entstehen, Shalom-Räume zu gestalten. Und wenn wir aus christlicher Perspektive darauf blicken, bewusst Christus-Shalom-Räume zu gestalten, das finde ich eine sehr interessante Spur. Das heißt dann, wenn Kirche größer wird, wenn es nicht nur kleine Gruppen sind, dann bleibt es trotzdem diese Kleingruppenstruktur, aber es ist dann ein Netzwerk von Kleingruppen. Und Leute, die das koordinieren, leiten, anleiten, achten darauf, dass diese Beziehungsnetze diese Shalom-Gestalt, diese Christus-Gestalt behalten. Das Schöne an diesem Ganzen ist, und das begeistert mich, jede und jeder kann das lernen. Man tappt da nicht im Dunkeln, man macht nicht so beten und hoffen im Sinne von, naja, hoffentlich wirkt Gott und es könnte doch geschehen und ich versuche es mal, sondern man kann es lernen und es ist gar nicht so schwer. Jeder kann zu einem Shalom-Akteur werden. Jede kann zu einer Shalom-Akteurin werden. Shalom-Hosting, Räume zu kultivieren, ein Shalom-Facilitator, Prozesse zu begleiten, ein Kultivator des Guten werden. Das ist möglich. Das kannst auch du lernen. Im ganz Kleinen, je nachdem, wo du beginnst und es dann ausweiten, wenn du dich mit anderen Menschen zu einer Gruppe zusammenfindest. Und man kann es nicht nur selber lernen, man kann sogar lernen, andere dazu anzuleiten. Das ist spannend. Und das ist für mich wirklich eine Perspektive in die Zukunft für eine dynamische, eine lebendige, eine vitale Form von Kirche. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.